Ja, liebe Gemeinde, ein ungewöhnlicher und besonderer Satz aus dem Neuen Testament wurde als Jahreslosung für das neue Jahr 2020 ausgewählt. Ungewöhnlich ist er deswegen, weil es nicht etwa ein Ausspruch Gottes oder Jesu ist, kein Zuspruch oder auch keine Handlungsaufforderung aus göttlicher Rede. Es ist der Satz eines Menschen, eines Mannes, eines Vaters, des Vaters eines Kindes mit schwerer Krankheit und Einschränkungen. Es ist ein besonderer Ausspruch, denn er ist besonders ambivalent, zweideutig. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Eigener Glaube und eigener Unglaube werden in einem Satz, quasi im selben Atemzug, ausgesprochen und nebeneinander gestellt. Glaube und Unglaube, darum geht es von Anfang an bis zum Ende dieser Erzählung über die Heilung eines besessenen Jungen. So haben die Menschen zur Zeit Jesu die Symptome des Kindes damals eingeordnet. Glaube und Unglaube begegnet uns nicht nur im Vater des Kindes, sondern in ganz unterschiedlicher Verteilung auch bei den anderen Menschen, die am damaligen Geschehen beteiligt waren. Glaube und Unglaube der verschiedenen Menschen treffen aufeinander und sie beeinflussen sich. Alles beginnt mit dem Glauben des Vaters, auch wenn von seinem Glauben erst nach der erzählerischen Einleitung berichtet wird. Dennoch beginnt dieser Heilungsbericht mit seinem Glauben und Vertrauen, weil er sich auf den Weg macht. Er hat sich mit seinem stummen und epileptischen Sohn auf den Weg zu Jesus gemacht, in der Hoffnung, dass Jesus die schwere Erkrankung und die Einschränkungen heilen kann, die sich inzwischen schon so lange bei seinem Sohn manifestiert haben, die das Kind schon lange gefangen nehmen und quälen und damit auch die ganze Familie. Denn zahlreiche lebensgefährliche Situationen hat die Familie mit ihrem Sohn bereits durchleiden müssen, so erzählt es der Vater im Verlauf dieser Geschichte. Vermutlich hat auch der Vater davon gehört, dass Jesus mit seinen Jüngern durch die Städte und Dörfer in Galiläa zieht, dass er Menschen heilt, aufrichtet, wiederherstellt. Und er hat Hoffnung gefasst, dass Jesus seinen Sohn heilen kann und damit der Familie das schenken kann, wonach sie sich vermutlich viele, viele Jahre gesehnt haben. Der Vater macht sich also auf den Weg und trifft zwar nicht auf Jesus, aber auf einen Großteil seiner Jünger. Denn Jesus ist gerade mit Petrus, Jakobus und Johannes noch allein unterwegs. Der Vater wendet sich mit seinem Glauben und Vertrauen daran, dass Jesus seinen Sohn heilen kann, daher jetzt nun an die Jünger. Vermutlich wird sich auch über die Jünger herumgesprochen haben, dass sie schon einmal im Auftrag Jesu durch die Landschaft Galiläa gezogen sind, gepredigt und auch geheilt haben. Der Glaube und das Vertrauen des Vaters trifft auf das Vertrauen der Jünger. Und zwar auf das Vertrauen, dass sie die Fähigkeit und Kraft dazu haben, den Wunsch nach Heilung des Sohnes zu erfüllen, den der Vater eigentlich Jesus entgegenbringt. Der Glaube und das Vertrauen des Vaters an die Macht Jesu trifft auf den Glauben und das Vertrauen der Jünger in ihre eigene Kraft und Macht. In der Erzählung bleibt im Dunkeln, ob der Vater die Jünger in Ungeduld bedrängt hat, sich selbst an der Heilung zu versuchen, oder ob die Jünger aus Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein heraus gesagt haben, ach komm, dann musst du nicht länger auf Jesus warten, das machen wir auch mal eben nebenbei. Der Charakter der Erzählung legt Zweiteres näher. Die Jünger hielten sich für kompetent und fähig, den Jungen zu heilen. Vielleicht genauso aus der Erfahrung heraus, dass Jesus sie zu einem früheren Zeitpunkt ja schon mit einem Heilungsauftrag ausgesandt hat. Aber diesmal funktioniert es nicht. Die Jünger haben nicht die Kraft, den stummen und epileptischen Sohn zu heilen. Sie scheitern. Mit den Jüngern verbindet sich zum ersten Mal in dieser Erzählung das Motiv des Unglaubens. Und dieser Unglaube hat die konkrete Form und Ausprägung, dass im Verlauf der Erzählung, dieser Unglaube hat eine konkrete Form und Ausprägung. Im Verlauf der Erzählung kann der Eindruck entstehen, der Unglaube der Jünger läge darin, dass sie letztlich nicht genug darauf vertraut haben, dass sie in Jesu Auftrag heilen können. Immerhin fällt ja im Gespräch zwischen Jesus und dem Vater die Aussage, derjenige, der glaubt, der vermag alles. Aber solche Überlegungen führen ganz und gar vorbei an dem, was diese Erzählung über das Verhältnis von Glaube und Unglaube zum Ausdruck bringen will. Im Blick auf den Unglauben der Jünger ist es Jesus selbst, der durch seine Reaktion auf die Jünger und im Gespräch mit ihnen darauf hinweist, worin ihr Unglaube besteht. Als Jesus zurückkommt und über die Situation informiert wurde, da macht Jesus eine zutiefst frustrierte und verärgerte Äußerung gegenüber den Jüngern. O du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Das sind äußerst harte Worte, die Jesus aber nicht zum ersten Mal spricht. Schon vorher hat er vom sündigen und abtrünnigen Geschlecht gesprochen oder einfach nur vom Geschlecht und damit auf die Pharisäer und Schriftgelehrten unter den Juden abgezielt. Mit dieser Formulierung hat er zuvor diejenigen bezeichnet, die sich ihm nicht zuwenden, die nicht an ihn glauben, die ihm nicht vertrauen wollen. Hier in dieser Erzählung stellt nun Jesus selbst die zurückgebliebenen Jünger in eine Reihe mit denen, die nicht an ihn glauben und ihm vertrauen. Denn die Jünger haben in dieser Situation nicht auf Jesus vertraut. Sie haben sich nicht nach ihm ausgerichtet und ihn befragt, was sein Wille in dieser Sache ist. Stattdessen haben sie auf eigene Faust gehandelt und haben sich selbst vertraut und auf die eigene Kraft, statt sich vorher zu vergewissern, ob sie Auftrag und Kraft Jesu zu haben für das, was sie da gerade tun wollen. Die Abwesenheit Jesu gilt hier tatsächlich nicht nur rein geografisch, sondern auch inhaltlich geistlich. Der Unglaube der Jünger begegnet in der Gestalt des Selbstvertrauens, des Vertrauens auf die eigene Kräfte, auf die eigenen Kräfte und Fähigkeiten. Und das versucht Jesus den Jüngern auch in einem kurzen Gespräch zu erklären, mit dem die Erzählung abschließt. Als die Jünger mit Jesus schließlich alleine sind, befragen sie ihn, warum sie gescheitert sind. Und Jesus antwortet ihnen, dass diese Krankheiten nur durch Gebet geheilt werden können. Und auch hier könnte im ersten Moment der Gedanke naheliegen, dass die Jünger einfach nur hätten mehr tun müssen, das heißt mehr beten müssen. Aber darum geht es eben nicht. Es geht nicht darum, was die Jünger hätten tun oder machen müssen. Es geht nicht darum, was die Jünger hätten aus eigener Kraft leisten können und machen können. Es geht darum, auf wen oder was der eigene Glaube und das eigene Vertrauen gerichtet werden. In der Antwort Jesu, diese Art kann nur durch Gebet ausgetrieben werden, da macht Jesus deutlich, dass der Glaube der Jünger nicht auf Gott ausgerichtet war. Genau das ist aber wahrer Glaube, die Ausrichtung aller Hoffnung, allen Vertrauens auf Gott. Und das fehlte den Jüngern in diesem Moment. Im Handeln der Jünger ist der Heilungsversuch zu einer alleinigen Sache der eigenen menschlichen Leistung geworden. Sie haben geglaubt, weil sie einmal beauftragt worden sind, könnten sie nur nach Belieben heilen. Und sie haben aus dem Blick verloren, dass gerade die Vollmacht zur Heilung eine Gabe Gottes bleibt, nach der immer wieder neu gefragt werden und um die immer wieder neu gebeten werden muss, im Vertrauen und Glauben an Gottes Kraft und Vollmacht. Der Unglaube der Jünger, ihr Vertrauen auf die eigene Kraft und Macht und ihr Scheitern darin, wirkt sich nun auf den Vater aus. Aus dem glaubenden Vater, der seinen Sohn ja zu Jesus bringen wollte, wird ein enttäuschter Zweifler. Die Jünger, die wahrscheinlich vollmundig anboten, anstatt ihres Meisters den Jungen selbst zu heilen, enttäuschen nicht nur das Vertrauen des Mannes in sie selbst, sondern sie erschüttern durch ihren eigenen Unglauben gegenüber Jesus in Form des Vertrauens auf eigene Vollmacht und Kraft den Glauben und das Vertrauen des Vaters in die Vollmacht Jesu. Als Jesus und der Vater dann in den direkten Kontakt miteinander kommen und sich der Vater im Erzählen daran erinnert, dass er seinen Sohn ja eigentlich zu Jesus selbst bringen wollte, da wendet er sich mit seiner Heilungsbitte nun tatsächlich noch einmal an Jesus. Doch da ist kaum noch Vertrauen und Glaube daran, dass Jesus das vollbringen kann, woran seine Jünger bereits gescheitert sind. Wenn du kannst, hilf uns, hab Mitleid mit uns. In diesen Worten des Mannes begegnet zum zweiten Mal das Motiv des Unglaubens. Jedoch anders als bei den Jüngern, hier begegnet uns Unglaube in Form des Zweifelns an Jesu Macht und Vollmacht. Hier begegnet uns nun die verschwundene Kraft und Zuversicht des Mannes in das Wirken Jesu. Und wie geht nun Jesus mit dem Unglauben dieses Vaters um? Diese Form des Unglaubens wird nicht verurteilt, so wie er das den Jüngern gegenüber tut. Jesus stellt dem Unglauben des Vaters seinen eigenen Glauben gegenüber. Dem Zweifelnden, hilf mir, wenn du kannst, begegnet Jesus mit der kraftvollen und überzeugten Aussage, alles kann, wer glaubt. Diese Aussage, die so allgemein klingt, ist jedoch keine Aussage, die theoretisch auf jede beliebige Person zutreffen könnte. Es ist eine absolute Aussage, die in ihrer Absolutheit nur auf eine einzige Person zutreffen kann, nämlich auf Jesus selbst. Jesus ist der einzige Mensch, der absolut glaubt und vertraut, und zwar in Gott. Er ist der einzige Mensch, der uneingeschränkt in Gottes Vollmacht lehrt, handelt und wirkt. Er ist der einzige, der für sich selbst in Anspruch nehmen kann und darf, umfassend zu glauben und daher auch umfassend für sich die Vollmacht Gottes in Anspruch nehmen kann. Diese Aussage, alles kann, wer glaubt, die steht nicht für sich, sondern sie muss vor dem Hintergrund der Verklärung Jesu verstanden werden, die dieser Erzählung von der Heilung des Besessenen unmittelbar vorausgeht. Jesus ist zusammen mit Petrus, Jakobus und Johannes auf einem Berg, und dort dürfen die Jünger Zeugen werden einer besonderen Vision. Ihnen erscheinen die großen Propheten Mose und Elia, und im ersten Moment scheint es, als sei Jesus eingereiht in die Reihe großer Propheten. Doch Gott selbst hebt Jesus besonders hervor, indem er ihm erneut zuspricht: Du bist mein geliebter Sohn. Und in diesem Bewusstsein, in dieser Erfahrung kehren Jesus und die Jünger zurück in den Trubel da unten am Fuß des Berges. In diesem Bewusstsein kommt es dann zu dieser intensiven und besonderen Zweierbegegnung zwischen dem Zweifelnden, dem ungläubig gewordenen Vater und dem gläubigen Jesus. Die Antwort Jesu auf die halbherzige Bitte des Mannes, alles kann, wer glaubt, ist nicht etwa eine patzige Reaktion auf das Nichtvertrauen, sondern ein Selbstzeugnis und ein Vollmachtsbeweis zugleich. Denn diese Aussage, die verändert etwas im Vater. Der Ausspruch Jesu bewegt und befähigt den Vater erst zu dem Aufschrei, den wir hier an der Wand lesen, der uns als Jahreslosung mitgegeben ist. Ich glaube. Und dieser Aufschrei entspringt nicht dem Verstand oder der eigenen Kraft des Mannes. Bereits diese Aussage ist ein Wirken Jesu, ein Wirken der göttlichen Kraft. Darauf legt der Evangelist Markus tatsächlich besonders Wert, denn er verwendet im griechischen Text für diesen Aufschrei des Mannes ein ganz bestimmtes Wort, kratzo, schreien. Und dieses Wort wird vom Evangelisten immer nur dann verwendet, wenn ein Rufen oder Schreien durch Jesus veranlasst oder motiviert ist und im Zusammenhang mit seiner Macht steht. Im Markus-Evangelium sind es deswegen neben diesem Vater mehrfach nur die Dämonen, die im Kontakt mit Jesus ihn anschreien und seine Macht anerkennen. Oder der Junge selbst, der eigentlich stumm ist und der im Akt der Heilung zu schreien beginnt. Auch der blinde Bartimäus schreit im festen Glauben und Vertrauen auf Jesu Vollmacht um dessen Hilfe, als er hört, dass Jesus vorbeikommt. Und als Jesus dann in Jerusalem einzieht, ist es die Menge, die ihre Hosanna-Rufe schreit. Was der Vater hier nun schreit, ich glaube, hilf meinem Unglauben, ist nicht sein eigenes Wollen und Vermögen. Es ist Ausdruck und Äußerung des Glaubens und Vertrauens, das Jesus in diesem Moment neu im Vater geweckt hat. Im Miteinander von Jesus und dem Vater ereignet sich praktisch das erste Wunder in dieser Erzählung. Nämlich, dass Jesus dem Vater in all seinen Zweifeln befähigt, neu zu glauben und zu vertrauen. Und zwar samt seiner eigenen Schwäche und seinem Unvermögen zu vertrauen. Im Schreien des Mannes findet ein doppeltes Bekenntnis statt. Das Bekenntnis des Glaubens, der sich nicht der eigenen Kraft verdankt, sondern der Kraft Gottes und als Geschenk wahrgenommen und angenommen wird. Ich glaube. Und zugleich ist es ein Bekenntnis der eigenen Schwäche und des eigenen Unvermögens, allein aus eigener Kraft glauben und vertrauen zu können. Hilf meinem Unglauben. Nur für einen kurzen Augenblick macht sich der Vater in seinem Aufschrei zum Subjekt des Glaubens und Vertrauens, um über sich und seinen Unglauben, seine begrenzten Kräfte dann zu sagen, hilf meinem Unglauben, und sich damit der Hilfe Jesu erneut zu unterstellen und sie zu erbitten und zu erflehen. In diesem kurzen Gesprächsabschnitt zwischen dem Vater und Jesus, da verbinden sich Glaube und Unglaube des Vaters mit dem Glauben Jesu. Der Vater kann im Glauben bekennen, was Jesus unmittelbar zuvor in ihm neu an Glauben bewirkt hat. Die Jahreslosung, ich glaube, hilft meinem Unglauben, und die ganze Erzählung, aus der dieser Ausspruch ja stammt, die bringt uns in Kontakt mit unserem eigenen Glauben und Vertrauen an Gott und ebenso auch mit unserem eigenen Unglauben und Nichtvertrauen. Glaube und Unglaube, Vertrauen und Nichtvertrauen liegen in dieser Erzählung ganz nah beieinander. Und wenn wir auf unser Leben schauen, werden wir vermutlich für uns alle entdecken, wie Glaube und Unglaube untrennbar in unserer eigenen Lebensbiografie miteinander verknüpft sind. Am Beispiel der Jünger ermahnt uns diese Erzählung, dass die Gefahr besteht, dass aus dem Vertrauen und Glauben an Gott, dem Erleben und Erfahren seines Wirkens in unserem Leben, ein Glaube und Vertrauen in die eigene Kraft wird. Das bekenntnishafte Ich glaube birgt die Gefahr, dass Glaube und Vertrauen an Gott, in seine Vollmacht, in die von ihm geschenkten Gaben, eben nicht mehr als Gaben Gottes im Blick sind, sondern Gegenstand des eigenen menschlichen Denkens und Handelns und für Wahrhaltens werden. Wahrer Glaube hingegen, wirkliches Vertrauen in Gott, in seine Vollmacht, in seine Kraft, die ereignen sich dort, wo Gott selbst Glauben und Vertrauen in ihn stiftet. Und das vielleicht sogar inmitten des Zweifelns und fehlendem Vertrauen in Gott und seine Vollmacht. Am Beispiel des Vaters sehen wir, wie Glaube und Unglaube sich abwechseln und dass neuer, fester Glaube dort geschieht, wo Gott selbst neue Kraft zu glauben, neues Vertrauen schenkt. Und in diesem Glauben kommt dann eben beides zusammen. Das Bekenntnis des geschenkten Glaubens und Vertrauens als Gnade mit dem Satz "Ich glaube" und die vertrauensvolle Hinwendung zu Gott in der Bitte "Hilf meinem Unglauben". Im wahren Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, hat gerade auch unsere eigene Schwachheit, gerade im Blick auf den Glauben, seinen Platz. Nicht unsere Stärke, nicht unsere Kraft zählt. Wahrer Glaube entfaltet sich dort, wo wir uns mit all unserer Schwachheit, unserem Unvermögen Gott zuwenden und uns seine Kraft und Vollmacht schenken lassen. Mit dieser ambivalenten Jahreslosung oder ambivalent wirkenden Jahreslosung ist uns für das neue Jahr 2020 aber nicht etwa ein kryptischer Ausspruch, sondern im Blick auf unsere Beziehung zu Gott ein eigentlich zutiefst bodenständiger Vers als geistlicher Wegbegleiter mitgegeben. In den Zeiten des neuen Jahres, in denen wir uns gut mit den ersten beiden Worten identifizieren können, ich glaube, da will uns dieser Vers daran erinnern, dass auch unser Glaube Gabe und Geschenk Gottes ist. Er will uns davor bewahren, unseren Glauben als etwas anzusehen, das unserer eigenen Kraft entspringt. Er will uns daran erinnern, dankbar zu bleiben gegenüber Gott für sein Geschenk des Glaubens in uns. Denn in unserem Leben, vielleicht auch in dem Jahr, das nun vor uns liegt, werden wir in Situationen geraten. Da wird unsere eigene Kraft, Gott zu glauben und zu vertrauen, herausgefordert werden und manchmal vielleicht auch versiegen. Und gerade dann dürfen wir in all unserer Kraftlosigkeit und Hoffnungslosigkeit uns an Christus wenden und uns von ihm neu beschenken lassen im Glauben und Vertrauen an seine Liebe und seine Vollmacht. Ich wünsche uns, was immer uns auch in diesem Jahr 2020 erwartet, dass wir uns dieses Bekenntnis des Vaters als ein eigenes Bekenntnis zu eigen machen können. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Amen.